Ausgabe Nummer 13 von ABXO B-Side wird hitzig. Sebastian und ich diskutieren über den Sinn und Unsinn des Epic Game Stores. Außerdem sprechen wir über Nintendos Pläne in Sachen Streaming und verraten euch, was Mario Maker 2 und Sea of Solitude kann. Und das alles auch noch mit einer guten Portion Heuschnupfen und Überlänge. Viel Spaß! Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von ABXO B-Side. Mein Name ist Ilias Alawi und wie sollte es anders sein, an meiner Seite, zumindest übers Internet, befindet sich der gute Sebastian Tützak. Hallo Sebastian.
Hallo Ilias, das hast du sehr schön gemacht. Willkommen zurück in Hamburg. Du kommst ja quasi straight out of Essen.
Das war, okay, genau.
So früh Englisch am Morgen. Was hast du da gemacht? Du klingst auch noch ein bisschen, angeschlagen, muss man sagen.
Ja, ich bin angeschlagen, meine Nase ist wieder zu. Es hat aber hauptsächlich damit zu tun, dass das Heuschnupfen-Saison wieder losgeht. Mm. Und da ist bei mir immer komplett laut unter. Aber das hat vielleicht auch ein klein wenig mit Essen zu tun. Das hast du gerade erwähnt. Da komme ich gerade von einem Orchester. Und zwar das Final Symphony 2 Orchester. Da hatte ich die große Ehre, das zu moderieren. Und das fand ich, mir fehlen immer noch die Worte. Ich versuche das noch ein bisschen einzuordnen alles, hab das alles eingesaugt diesen Abend und ich kann nur sagen, es ist absolut traumhaft. Das war auch mein allererstes Videospielorchester oder Orchester an sich. Ich weiß nicht, du hast schon mal eins besucht, ne?
Genau, hatte ich, glaube ich, in der Musikfolge auch erzählt, ne, wo zum Beispiel Chrono Cross oder sowas gespielt wurde. Da war es aber halt eine bunte Mischung. Diesmal ging es ja bei dir eigentlich nur um Final Fantasy. Genau. Aber das ist schon ein scheiß Erlebnis, oder? Das ist der Wahnsinn. Ein scheiß Erlebnis, das klang negativ. Du weißt, wie ich es meine.
Absolut. Nee, es ist krass. Also vor allem, wenn du die Musik schon kennst und eine gewisse Nostalgie damit verbindest, wenn du das nochmal auf der Bühne präsentiert bekommst, auf eine so hochwertige Art und Weise, dass du da diverse Musiker hast, du hast dann Tubisten, du hast da eine Musikerin, die die Harfe bedient, du hast da eine Violine, du hast da einen Solo-Pianisten und dann nochmal den Dirigenten, der das alles nochmal zusammenfasst und in einer roten, stringenten Linie dann nochmal zieht. Das ist, boah, ich war einfach geplättet. Und das Schöne war bei uns auch, also der Saal war unglaublich, es war in der Philharmonie Essen. Und als ich da reingekommen bin, da habe ich gerade so den Soundcheck für mich gemacht und für den Dirigenten. Ey, allein der Saal hat mir schon die Schweißperlen aufs Gesicht getrieben. Das war ohne Scheiß. Ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so aufgeregt. So kurz vorher ist mir fast der Atem weggeblieben.
Ah, shit.
Aber wenn du dann da reinkommst und die Leute siehst und du siehst, wie einfach die nicht nur die Musiker Bock haben und richtig aufgepumpt sind, sondern auch die Zuschauer, das Publikum da Lust auf geile, interessante Stücke hat, dann das ist wie so ein krasser Adrenalinkick, den du bekommst. Und dann willst du auch gar nicht mehr runter von der Bühne. Ey, das ist, boah, ohne Scheiß, das ist einer der schönsten Erlebnisse überhaupt.
Ist halt ganz witzig, weil du jetzt ja noch mehr als ich, aber du hast ja relativ viel Moderationserfahrung, was so Rocket Beans Live-Internet-Fernsehen anbelangt. Yeah. Und klar, ich ja bei Game 2 auch ein bisschen, aber was man sich halt immer, du hast ja immer diese schützende Wand dazwischen, weißt du? Du hast halt eigentlich nur eine Kamera vor dir und du weißt ja gar nicht, wie viele Leute da jetzt live zugucken, wenn du bei so einem Konzert wie da jetzt halt auf einer Bühne stehst und du plötzlich mit Live-Publikum konfrontiert bist, das kann dann halt ganz schön außer Fassung bringen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich habe es ja auch noch nicht gemacht, aber das ist
absolut,
noch mal ein
anderer Schnack. Das ist eine ganz andere Geschichte. Du hast es ganz gut beschrieben. Du hast die Kamera da und es wirkt halt sehr abstrakt. Du siehst halt immer die Zahlen. Bei Game 2 sind es über 200.000. Und diese 200.000 mal wirklich so zu fassen und sich das vorzustellen, das ist ein fucking Fußballstadion. Das ist mehr als ein Fußballstadion. Vor dieser Anzahl an Menschen präsentierst du stellenweise deine Inhalte. Und bei mir, das waren jetzt in Essen, das waren, glaube ich, 500 Leute oder so. Das sind vernichtende YouTube-Zahlen. Aber live ist das sowas von einer anderen Dimension einfach. Und wenn du da diese Leute hast, dann hast du halt wirklich eine sehr, sehr große Ehrfurcht, wenn du das einfach nicht gewohnt bist. Also bei mir war das zumindest so. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die positiven Aspekte davon gesehen, weil das sich richtig antreiben kann. Das kann ich richtig pushen, vor allem, wenn die Leute Bock haben. Ich hatte auch das große Glück, dass da halt ich glaube, ein Drittel gefühlt war das zumindest so, waren Rocket Beans Zuschauer und Leute, die mich einfach von anderen Sendungen kannten. Und dadurch hat mich das einfach nochmal gepusht. Also sie haben dann nochmal Beifall geklatscht und sie wussten, wenn ich eine kleine Anspielung gemacht habe, dann wussten sie halt, dann haben sie mir halt eine Reaktion gegeben von einigen Ecken gehört. Und allein das hat mir nochmal eine gewisse Ruhe gegeben und eine gewisse Lockerheit, um das dann nochmal entspannt runter zu moderieren. Also da bin ich auch nochmal mega dankbar für jeden, der da war und sich das nicht nur angehört hat, sondern auch ein bisschen danach noch geschnackt hat. Das war echt, wie gesagt, das ist ein unvergesslicher Abend für mich gewesen. Das werde ich sehr, sehr wohlig in Erinnerung behalten, alles. Und wird definitiv nicht mein letztes Videospielorchester gewesen sein. Also sei es als Moderator oder einfach nur als Zuhörer. Ich habe da richtig Blut geleckt. Ich will so viel mehr davon. Das ist einfach wunderschön.
Diese Final Symphony, ist die jetzt auf Tour oder war das jetzt eine relativ einmalige Sache? Also weil die gibt es ja öfter, das habe ich auch mitbekommen, aber ich habe die irgendwie immer verpasst oder übersehen, ich weiß auch nicht.
Ja, sie war auf Tour. Ich glaube, Essen ist bislang der letzte Part gewesen, aber ich glaube, einen Tag vor Essen war sie auch in Amsterdam und davor war das in London. Die sind vielmehr mit dem Programm. In Tokio sind sie aufgetreten, in Hongkong. Cool, also okay. Das ist halt echt eine große internationale Geschichte einfach alles. Und das war, wie du schon richtig gesagt hast, es war eine Tour. Und ich glaube, Essen ist bislang hier in Deutschland der letzte Stopp gewesen.
Okay, schade. Naja, aber mal die Augen aufhalten, weil das kommt eigentlich öfter.
Es wird definitiv nicht das letzte Videospielorchester hier in Deutschland gewesen sein.
Sehr gut. Das ist sehr spannend. Eine Sache, bevor wir zu den News kommen, so das allerwichtigste Thema gleich mal an Anfang, ja. Ich muss noch mal über Mana sprechen. Trials of Mana.
Ich habe es ganz kurz im Ablauf gesehen und ich so, okay, here we go again. Okay.
Kurz abschalten.
Nein, Quatsch.
Nein, aber eine Sache, die mich sehr gefreut hat, ich habe mich danach noch mal ein bisschen schlau gemacht und auch bei zum Beispiel Kotaku noch mal ein bisschen über Trials of Mana gelesen, weil ich es ja selber nicht irgendwie anfassen oder spielen konnte. Und der Jason Schreier, der ja auch bekennender JRPG-Fan ist, ich will gar nicht das Zitat jetzt komplett rausholen, aber er hat einfach nur gesagt, dass es einen guten Eindruck gemacht hat. Einen guten Eindruck. Es könnte ein gutes Mana-Spiel werden. Oh Gott,
jetzt bin ich schon mal im Tränen. Ich sehe, dass sie das hinter verschlossenen Türen gezeigt haben. Das ist ja interessant.
Genau, ich glaube viele, also auch meine Game2-Kollegen, die haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Aber anscheinend gab es das wohl doch irgendwo zu sehen oder zu spielen. Cool. Ja, und wie gesagt, die Eindrücke sind gut. Und das wollte ich nur noch mal euch da draußen mitgeben, die vielleicht meine Faszination für Mana teilen, die drei Leute, die es da noch gibt. es könnte tatsächlich ganz gut werden. So.
Ach, okay. A proper 3D camera and gorgeous aesthetics that's less like Secret of Mana, but with polygons and more. This feels like a brand new game. Okay, das hört sich für mich auch schon wieder interessant an. Das finde ich tatsächlich ganz cool.
Genau, ich glaube, die geben sich dann doch ein bisschen mehr Mühe als bei Secret of Mana bei dem Remake. Und ey, ja, mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich will das gar nicht weiter aufmachen. Einfach nur so ein bisschen diese Positivität wollte ich noch so mitgeben. So, wer weiß, geil. Es könnte gut werden. Es könnte gut
cool. Ja. Vielen, vielen Dank für diesen Einschub.
Bitte. Du hattest keine Wahl.
Nee, ich find's gut, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel next abgestempelt. Aber das macht mir wieder persönlich ein bisschen Hoffnung, weil ich ja das Secret of Mana fand ich ja auch damals mega cool und schön. Hab das nie so richtig tief gespielt, ich hab's nie durchgespielt oder so. Das war immer so ein Spiel, das war in der Sammlung, aber man hatte nie die Connection dazu und deswegen keine Ahnung, diese emotionale Bindung, die du vielleicht hast. Deswegen fand ich es auch mega vernichtend einfach, als das Remake rausgekommen ist und die das in dieser Verfassung herausgebracht haben. Das war für mich dann der endgültige Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, Secret of Mana und ich oder generell Mana, das wird nichts mehr. Aber wenn jetzt jemand wie Jason Schreier, den ich nicht nur als Journalisten schätze, sondern auch als JRPG-Fan, der ist halt ein Hardcore-Dude, was das angeht. Und wenn der halt sagt, dass das ganz gut vernünftig aussieht, dann habe ich da wieder Hoffnung. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Das wäre mir definitiv.
Jetzt hast du es doch noch auf dem Schirm. Bestes Spiel 2020. Ich sag's dir. Bestes Rollenspiel 2020.
Okay, übertreiben wir es mal nicht jetzt.
Ja, warten wir mal ab.
Alles klar. Dann machen wir am besten weiter mit den News der Woche.
So, Ilias, die erste News, die ich so auf dem Schirm habe, ist, und das muss ich jetzt wahrscheinlich auch als allererstes nennen, weil ich habe ja schon mal erzählt, bei Game 2 bin ich so ein bisschen verschrien als der Epic Game Store Enthusiast. Warum auch immer, es ist auch nur Scheiß eine Außenwahrnehmung. Ja, ich verstehe aber nicht, warum. Das habe ich dir im Vertrauen gesagt, ich habe sogar vergessen, mir Hades zu kaufen, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, weil ich meinen PayPal-Account noch nicht mit dem Epic Game Store verbunden habe. Also das heißt, ich habe noch nie etwas über den Epic Game Store gekauft. Aber trotzdem bin ich der krasseste Verfechter, was den Epic Game Store anbelangt. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich ein paar Mal kritisch zu Steam geäußert habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich ein Fan von Epic. Naja, egal. Aber was ich ganz interessant finde, der Tim Sweeney, der Geschäftsführer von Epic Games, der hat sich über Twitter gemeldet. Der hat als erstes Werbung gemacht für GOG Galaxy 2.0. Das ist dieser, Store von unter anderem CD Projekt Red, ne, die den ja betreiben. Und
ist ja schon fast, also GOG Galaxy ist ja schon fast ein Client jetzt.
Genau, also war ja auch schon vorher ein Client, genau. Genau, ja, Galaxy, du hast recht, natürlich, Good Old Games ist ja der Store und Galaxy ist genau. Der Client, genau. Und mit Galaxy 2.0, das ist jetzt noch in der Beta, planen die halt einen Client zu entwickeln, der alle Launcher zusammenfasst. Also du kannst GOG Galaxy 2.0 öffnen und kannst darüber dann Spiele bei Steam beziehen, aber auch bei Humble Bundle und auch bei Epic Game Store und was es da noch alles gibt. Das ist zumindest der Plan letztendlich. Und dafür hat der Tim Sweeney so ein bisschen Werbung gemacht, so dass er das persönlich gut findet. Und danach wurde aber von Leuten zur Rede gestellt oder vielmehr wurden ihm Fragen gestellt, warum sie denn mit dieser krassen Exklusivität, warum sie damit so nach vorne preschen, ne? Dass sie sich halt Spiele von, die potenziell auch bei Steam erscheinen könnten, schnappen und exklusiv beim Epic Game Store oder für den Epic Game Store verpflichten. Und da hat er sich halt zu geäußert, was ich schon mal sehr gut finde. Das muss man, finde ich, dem Tim Sweeney zugute halten, dass er da sich nicht irgendwie versteckt, sondern dass er da auch ein bisschen Stellung zu bezieht. Und was er eigentlich so unterm Strich gesagt hat, ist, dass die Art und Weise, wie sie mit Exclusives umgehen, die einzige Möglichkeit ist, diesen 70-30-Share, den Steam ja mit Entwicklern und Publishern hat, um den aufzubrechen. Dass das die einzige Möglichkeit ist, um da mal ein bisschen für einen Wandel zu sorgen. Und also mich interessiert gleich, was du dazu sagst. Ich finde es halt, auf der einen Seite hat er natürlich schon recht damit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen, er stellt sich selber so ein bisschen heroisch dar, ne? Also, oder seine Firma, dass Epic Game Store eigentlich ja nur an dem Interessen und ja eigentlich nur an den Interessen der Publisher und Entwickler interessiert ist und gar nicht am Gewinn. So, das hat er so ein bisschen nach vorne gestellt, was natürlich Quatsch ist, weil natürlich wollen die Geld verdienen und natürlich ist das auch die einzige Möglichkeit, um halt User auf die Plattform zu locken. Aber er hat natürlich auch gleichzeitig damit recht. Also es ist natürlich trotzdem ein Benefit. Epic Game Store hat halt eine bessere Verteilung, was das Geld angeht, was die Gewinne angeht, als jetzt als ein Valve bei Steam. Aber es ist, glaube ich, trotzdem nicht deren erste Priorität, würde ich so sagen. Ich weiß nicht, was sagst du?
Boah, das ist auch, ja, das ist ein kompliziertes und sehr, sehr breites Thema, finde ich. Natürlich ist das eine direkte und sehr, ich finde schon fast offensiv harsche Herangehensweise, wie du deine Plattform stärken kannst. Ich glaube, du kannst deine Plattform auch auf andere Art und Weisen stärken, indem du sie einfach so gestaltest, dass die Leute Bock haben, einfach sich auf dieser Plattform aufzuhalten. Also das wäre mal Schritt 1. Epic Games, also beziehungsweise der Epic Games Store hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer weiter verbessert. Also das muss ich denen auf jeden Fall zugutehalten, dass das mittlerweile auch eine Plattform ist, die einen gewissen Charakter entwickelt. Und das ist gerade im Vergleich zu Steam, wo einfach, das ist einfach ein riesengroßer Haufen an guten Spielen, an Scheiße, an Indie-Qualität, an Indie-Spielen. Und das ist einfach so ein, da musst du dich so ein bisschen reinfuchsen und du musst dich da schon auskennen auf Steam. Du kannst dich nicht mehr nur auf die Homepage verlassen oder auf die erste Seite, dich bei Steam halt einfach mal ein bisschen umzuschauen und zu gucken, dass du da auch deine interessanten und vielleicht auch die Perlen findest. Und beim Epic Games Store finde ich, dass das ganz interessant ist, dass wenn du auf die Homepage gehst, dass du da stellenweise auch Spiele findest, die du gar nicht kennst, aber interessant sind. Und du kannst dir sicher sein, dass jedes Spiel, das da drauf ist, halt zumindest eine gewisse Wertigkeit hat. Und das finde ich ganz cool. Ich mag diese Herangehensweise, dass sie das als so eine Art kuratierte Indie-Plattform etablieren und weiter ausbauen.
Ich finde es nur, ich glaube, es ist schwer, wenn du dir andere Plattformen anguckst. Ich meine, GOG ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben zwar erstmal mit älteren Spielen angefangen, die sie halt wieder lauffähig gemacht haben und angeboten haben, aber das ist jetzt mittlerweile ja auch ein ganz normaler Store, über den du viele Spiele beziehen kannst und der auch sehr fair ist, der auch Kopierschutz?
Kein DRM?
Ah, danke, das hat mir gefehlt, vielen Dank. Hat er ja auch nicht und der war eigentlich von Anfang an daran interessiert, eine angenehme Plattform zu schaffen für halt PC-Spieler. Aber der Erfolg ist halt ein bisschen ausgeblieben. Also die haben einfach nicht die große Welle geschlagen. Und das Problem ist nämlich, Steam hat sich mittlerweile so etabliert, dass das einfach der Go-To-Place ist für die meisten Leute, die am PC spielen. Und ich glaube, dass du die Leute nicht aus dieser Comfortzone bekommst, wenn du nicht sowas machst wie Exclusives dir schnappen.
Naja, das finde ich ein bisschen zu einfach. Ich weiß, was du meinst, und das ist auf jeden Fall ein harter Weg einfach. Aber genau das fördert ja letzten Endes die Innovation. Also genau deswegen entwickeln sie sowas wie GOG Galaxy mit allen Clients. Wenn sie das einfach so machen könnten und sagen können, okay, ich hole mir die ganzen Exclusive, dann wäre das am Ende halt einfach nur, es ist halt einfach eine lame Taktik, es ist eine Guerilla-Taktik, die auch effektiv ist, aber ich finde es lame, einfach nur zu sagen, okay, ey, das ist der Go-To-Weg und so sollte man das machen, vor allem.
Naja, was heißt der Go-To-Weg?
Lass mich kurz ausreden.
Oh, jetzt wird es richtig, richtig hitzig.
Ja. Das ist mir echt wichtig, dass man vor allem auch an die Plattform denkt, die vielleicht nicht ganz so viel Kohle haben. GOG ist zum Beispiel gekoppelt an einem CD Projekt Red, hat aber nicht das krasseste Budget, was das angeht, vor allem, wenn du dir die Zahlen anguckst. Und da muss man halt ein bisschen haushalten und schauen und gucken, okay, wie kann man so eine Plattform noch interessanter gestalten und so gestalten, dass die Leute auch Bock haben, sich auf dieser Plattform aufzuhalten. Und das, finde ich, das sollte an allererste Stelle kommen, bevor du dir irgendwelche krassen Exclusives oder so holst. Hol dir erst einmal die Spiele, die sowieso angeboten werden, und schau zu, dass deine Plattform so geil ist, dass die Leute Bock haben, sich auf dieser Plattform aufzuhalten. Und genau deswegen machen sie jetzt zum Beispiel so ein GOG Galaxy, wo du halt einfach alles dran hast, weil das ist der größte, weil da merkt man, okay, sie hören sich erst einmal an, was die Leute zu sagen haben. Und warum nerven sie sich denn immer, dass sie jetzt nochmal einen Epic Store haben, weil sie jetzt nochmal einen zusätzlichen Account haben, nochmal eine zusätzliche Bibliothek. Und bei GOG haben die sich gedacht, okay, wenn ihr euch das nervt, dann sammeln wir das alles einfach und schauen zu, dass ihr einfach eine coole Experience habt. Und das, finde ich, ist der Go-To-Weg, wie es gehen sollte. Nee, und darauf sollte man aufbauen.
Da wird sich halt zeigen, ob das erfolgreich ist. Also ich gebe dir recht, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch immer das, was Leute falsch verstehen, wenn ich mich mal positiv über Epic Games äußere. Ich sage ja nicht, dass ich das persönlich cool finde. Ich sage nur, dass ich verstehen kann, warum man das auf diese Art und Weise macht, weil ich persönlich glaube, dass es auf kurz oder lang die einzige Möglichkeit ist, halt Leute wirklich zu dir zu locken. Also ich finde, Epic hat ja auch noch ein, zwei andere gute Ideen gehabt, sowas wie über ein Jahr hinweg alle zwei Wochen ein Spiel kostenlos, wenn du denn die Plattform nutzt. Ist halt auch ein guter Weg, um Leute dahin zu locken. Aber auch die Reihenfolge natürlich, ne? Der Epic Game Store hat das ja schon gemacht, als der ganze Store noch sehr auf wackeligen Beinen stand und, keine Ahnung, relativ wenig Fleisch hatte und, keine Ahnung, viele Features immer noch ja nicht hat. Natürlich ist das nicht die beste Reihenfolge, das sage ich ja gar nicht, aber trotzdem glaube ich, das wird sich jetzt natürlich auch mit GOG Galaxy zeigen, wie erfolgreich CD Projekt Red damit ist. Ich hoffe auch, dass diese kleine Innovation, die der Plan denen zugutekommt und dass das auch gut ankommt. Trotzdem glaube ich, dass so jemand wie Epic Game Store natürlich auch mit dem Geld, das die jetzt haben, und mit der Härte, die sie da jetzt auf den Markt preschen, dass das trotzdem eigentlich mehr oder weniger die einzige Art und Weise ist, um die Leute halt ein bisschen wegzulocken und halt auch mal so Warnschüsse abzugeben. Ich weiß nicht, ob da eine andere Art und Weise, vielleicht auch eine nettere Art und Weise, ähnlich funktionieren würde. Mal gucken, ob es bei Epic Games Store auch funktioniert. Also wir sind ja noch relativ am Anfang. Und ob sie halt den langen Atem haben, das jetzt vorzuführen, das wird sich zeigen müssen. Aber ich persönlich glaube, so doof es klingt und so, ich sag mal, ich als Consolero, ich spiele ja hauptsächlich an Konsolen, ich mag ja auch keine Exclusives, weißt du? Weil bei uns ist natürlich noch mal anders, wenn du dir eine Xbox kaufen musst, um ein Spiel zu spielen oder eine PlayStation, um ein gewisses Spiel zu spielen, dann hast du da natürlich noch ein viel krasseres Investment. Da musst du dir halt eine Hardware-Box kaufen. Und am PC musst du dir halt einen Client installieren. Das ist für mich immer noch so der Schritt, den ich in Kauf nehme. Es nervt mich auch ein bisschen, dass ich halt immer mehr Programme installieren muss, um Spiele zu spielen. Aber ich finde es noch nicht so drastisch wie jetzt auf dem Konsolenmarkt.
Ja. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt.
Sehr gut.
Oh, jetzt habe ich auch.
Ich hab dir alle deine Argumente genommen. Einfach lass es laufen, lass es Sache einfach. Du hast recht. Danke. Nein. Wir machen weiter. Finde ich okay. Kann man auch mal machen.
Natürlich hast du auch hier und da recht. Aber ich finde, dass du, also wenn du sagst, dass das die einzige Möglichkeit ist, ich kann da nicht beipflichten. Es ist die lauteste Variante, die effektivste Variante über kurze Strecke gesehen auf jeden Fall. Aber am Ende ist das dann halt wie so ein, stell dir vor, du machst so eine Marketingkampagne und du schießt mit einer Shotgun und du versuchst innerhalb einer kurzen Range versuchst du sehr viel Schaden oder sehr viel Kram anzurichten. Und so fühlt sich das für mich gerade an wie so eine Shotgun. Hm. Aber wie hältst du deine Leute oder wie bindest du deine Leute, indem du halt an dir selber arbeitest und eine Plattform einfach bietest oder generell einfach Entwickler so unterstützt, dass sie einfach Bock haben, sich weiter in deiner Infrastruktur irgendwie zu etablieren und was zu schauen, dass du machen. Da.
Das ist ja auch noch neben
genau, Ding, ja. Was sie aufmachen. Und das finde ich gut. Also verstehe mich nicht falsch. Ich habe echt Bock, weiter zu sehen, wie Epic sich aufstellt. Und ich mag auch, wie sie sich präsentieren. Diese ganze kuratierte Plattform. Ich mag diesen Stil und ich mag diesen Charakter. Den gibt es gerade nicht und sie füllen gerade eine Nische auf und das mag ich. Und genau das sollten sie einfach weitermachen und das sukzessive aufbauen. Sei es, jetzt haben sie ihren Fokus auf Indie-Spiele und versuchen das immer weiter zu ergänzen. Sei es jetzt ein Shenmue 3, wo sie auch stellenweise die ganzen Backer nochmal refunden, die keinen Bock drauf haben auf einen Epic Game Store und stattdessen den Entwicklern nochmal sagen, okay, dann gibt ihnen das Geld zurück und wir kompensieren das. Das bedeutet, dass du dem Entwickler so einfach effektiv hilfst und den Leuten trotzdem eine gewisse Auswahl gibst. Du sagst denen nicht, okay, es ist nur noch Epic Games und fertig. Sondern du suchst irgendwie eine Art Mittelweg. Und das finde ich viel, viel interessanter und spannender, dass du nicht nur einfach mit deiner Shotgun rumschießt und versuchst, alles Mögliche an dich zu reißen, sondern schaust, dass du an dir arbeitest, dass du natürlich deinen Katalog ausbaust, aber deinen Katalog smart ausbaust. Dass du schaust, okay, was fehlt dir gerade und was könnte unseren Leuten gefallen und so die Leute überzeugen, auch auf deiner Plattform stattzufinden. Und am Ende muss die Plattform so geil sein, dass ich einfach Bock habe, auf den Epic Game Store zu gehen und da mir meine Spiele zu holen.
Das Problem ist halt nur, wenn du Steam hast, die halt schon so lange am Markt sind und so lange schon ihre Features ausbauen konnten, so lange ihr Portfolio ausbauen konnten, so dass es mittlerweile ja schon fast wieder unübersichtlich ist und das wiederum Epic Game Store zum Vorteil gereichen kann. Ich glaube, es ist halt schwer. Also ich finde, Epic Games, die versuchen an vielen Stellen irgendwie so Kniffe zu finden, die wieder ein bisschen herausstellen und vielleicht besonders machen und attraktiv machen für Nutzer. Aber man sieht ja einfach auch an den Reaktionen, die der Epic Games Store bekommt, stellenweise auch zu Recht, weil diese Exclusive-Strategie heißt ja nicht, dass ich sie mag. Es heißt nur, ich kann verstehen, warum sie es machen, weil es halt der einzige Weg ist, Leute anzulocken, in meinen Augen. Also zumindest der einzig drastische und schnelle Weg, Leute auf die Plattform zu locken. Ja, ich keine Ahnung, ich find's einfach schwer. Ich glaube, es gibt Features, die du an den Tag legen kannst, um Leute zu locken. Das macht Epic Game Store, aber ich glaube trotzdem, dass viele Sachen einfach so fest verankert sind schon in der ganzen PC-Spielerschicht, dass du da Leute nicht mit coolen Features und ich habe jetzt meinen Laden kuratiert, so einfach locken kannst. Also ich glaube, da brauchst du schon ein bisschen mehr, weil deshalb ist Epic Games Store hat halt das Geld in der Hand und die machen es halt auf so eine sehr brutale und harte Art und Weise. Aber ich glaube schon, dass du das wahrscheinlich ein bisschen machen musst, um wirklich Erfolg zu haben. Ist schwer.
Naja, Ich weiß, was du meinst. Und das beste Beispiel ist halt einfach der Konsummarkt, wo wir einfach auch einfach herkommen. Also das ist unser Kernmarkt, da halten wir uns halt hauptsächlich auf. Mhm. Und da haben wir es einfach nie anders kennengelernt. Allen voran mit Nintendo, die einfach ihren eigenen Shit machen. PlayStation ist irgendwann dazugekommen, Xbox, Microsoft und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, ich akzeptiere das als Teil der Industrie. Und natürlich musst du das dann halt auf gewisse Art und Weise so machen. Aber dann fände ich es ganz cool, dass dann Epic Games... Oder da fände ich es cool, wenn Epic Games sagen würde, okay, wir wollen Exclusives, dann fanden wir doch einfach unsere eigenen Exclusives. Wir machen die First-Party-Epic-Spiele. Mhm. Und die gibt es dann nur auf dem Epic Games, so wie zum Beispiel so ein Fortnite. Und das kann ich dann wieder verstehen und dann bin ich auch vollkommen cool mit. Weil sie das komplett eigeninitiativ investiert haben. Das ist ihr Geld, das ist ihr Studio, das sind ihre Entwickler und das am Ende ihr Spiel. Und das ist auch ihr gutes Recht, das auf dem Epic Games Store dann zu platzieren. Und so wird dann nochmal, so werden Entwickler gefördert, Studios gefördert und Projekte gefördert. Aber sich dann einfach nur alles ranzuholen, natürlich funktioniert das. Und es ist, die Statistiken geben denen recht. Und sie sollen das natürlich, es sei ihnen überlassen, das auch so zu machen. Aber dass nur die komplette Strategie nur darauf zu versteifen und runterzubrechen, das finde ich, wie gesagt, ein bisschen
lame. Aber das ist das beste es ja nicht. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Es sind ja
genau,
nicht
nur Exclusives. Genau, aber das ist sie präsentieren das als ihr Kernding.
Das, naja, sie sagen, ist halt das, was das, am meisten Säbelrasseln,
ne? Was halt am meisten das Nonplusultra. Das beste Beispiel ist, ich gucke mir beide Stores immer wieder an und schaue mir so die Homepage an oder die Startseite und mir ist nicht aufgefallen, dass das Outer Wilds auf Steam ist. Oder bis dahin habe ich nie was von Outer Wilds gehört. Und dann gucke ich auf dem Epic Game Store und sehe das ganz, ganz oben. Und ich finde den Stil interessant. Ich klicke da drauf und sehe, okay, das Ding ist im Sale und das ist ein krasser Sale. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Dieser Sale, den sie vor ein paar Wochen hatten, der war einfach krass. Der war krass und der war gut. Der war leider nicht so gut, anscheinend nicht so gut kommuniziert mit den Entwicklern. Da sollten sie ja definitiv nochmal versuchen, die Abläufe besser zu machen. Aber wenn dieser Sale kooperativ mit den Entwicklern gut läuft und gut kommuniziert ist und den Spielern so angeboten wird, Alter, das ist für mich ein Dealbreaker. Die letzten 4 Jahre habe ich mir keinen Steam-Sale irgendwie nicht mal angesehen. Der Epic Game Sale, da habe ich mir 2 Spiele gekauft. Da habe ich mir Hades gekauft und da habe ich mir Outer Wilds gekauft. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Oh, wir reden wieder schon viel zu viel über Epic Games.
Ich überlege auch gerade schon so, wir sollten vielleicht mal einen eigenen Podcast drüber machen. Aber ja.
Ja,
also nur noch mal um meinen.
Es ist nicht leicht.
Nur noch mal um meine Position klar zu machen, weil.
Und dann erzähle ich noch mal meine
Position. Ich bin schon wieder gerade in diese Pro-Epic Games-Schiene gerutscht. Ich verstehe das auf einer strategischen Art und Weise, weißt du? Ich heiße es aber nicht gut. Ich mag keine Exclusives. Ich würde gerne auf diesen Plattformen alles spielen. Das Problem ist aber halt, dass die Marktrealität es eigentlich nicht hergibt. Und ich glaube, dass dieser Schritt, wie gesagt, so plump er auch ist. Und ich finde, dadurch, dass Epic Games Store halt noch andere Sachen hat, die für sie sprechen, sei es halt jetzt der Share, den die Entwickler bekommen, also dass sie mehr Geld bekommen, wenn sie bei Epic Games Store ihre Spiele verkaufen, sei es, dass sie Spiele kostenlos anbieten, keine Ahnung. Sie haben da schon mehr Features drin und mehr Aktionen, außer diese, wir holen uns ein exklusives Spiel heran. Ja, aber das mal das ist halt für mich. Es ist halt einfach die Realität, Mann. Wenn du wirklich einem krassen Konkurrenten was abzwacken willst, dann musst du, glaube ich, so aggressiv vorgehen. Und ich meine, es gibt halt andere Stores. Es gibt ja Alternativen zu Steam. Wir haben den Humble Bundle Store, wir haben GOG, wir haben halt relativ viel. Aber von denen kann halt nichts auch nur im Ansatz dagegen konkurrieren. Und da ist es, glaube ich, einfach
ganz gut. Ja, aber das wollen die auch nicht. Das ist auch noch mal ein ganz anderer.
Ja, gut, aber
wie gesagt, das ist ein Thema, wir könnten, glaube ich, 2 Stunden darüber sprechen. Das Ding ist, Epic und Steam, das ist halt nochmal eine ganz andere Stufe. Ich glaube, GOG, die wollten nie das Steam sein. Allein, wenn du dir die Bibliothek anschaust, sie haben sich halt mehr auf die Klassiker konzentriert, mehr auf Indie. Und das soll denen, das ist auch so ihr Ding. Und Humble Bundle, das ist so ähnlich. Und Humble Bundle hat nochmal so einen interessanten Twist reingebracht, dass du stellenweise pay what you want hast. Und stellenweise auch eigen gepublished Sachen von Humble Bundle hast. Aber das ist auch nie, wenn die was eigen gepublished haben, war das nie AAA oder so. Das war so ein Ahead in Time. Das war so kleine, so schöne kleine Indie-Jump'n'Runs oder so. Und wir haben das erste Mal diese Konstellation, dass 2 richtige fucking Big Player mit Milliarden an Budgets einfach gegeneinander konkurrieren. Und da ist es natürlich einfach zu sagen, okay, ich hole mir die ganzen Exclusive und hast du nicht gesagt, aber da steckt halt so viel, ich will dir zustimmen, aber ich will dir nicht mit dem Satz zustimmen, ey, das ist die Marktrealität. Natürlich ist es in gewisser Art und Weise die Marktrealität, aber das sollte nicht der Grund sein, um sich darauf einfach auszuruhen. Man sollte immer wieder, natürlich sollte man das irgendwie machen, aber auf eine faire Art und Weise und nicht einfach, okay, ich hole mir einfach alles, sondern auch versuchen, die eigene Plattform zu innovieren, vielleicht das Geschäft an sich auch ein bisschen zu innovieren, wenn du halt das ganze fucking Geld hast. Dann schau einfach mal zu, dass du vielleicht zusiehst, dass du den Spielern etwas Neues gibst, dass etwas, was Steam zum Beispiel nicht hat. Und so vielleicht einfach mal in R&D investieren, anstatt einfach in das nächste große Exclusive. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte.
Wir sind, glaube ich, auch relativ weit von der ursprünglichen Meldung abgewichen. Aber hey, egal, war trotzdem.
Was war die ursprüngliche Meldung
eigentlich? Ich hab's vergessen.
Ich auch.
Nein, dass Tim Sweeney einfach nur diese Exklusivstrategie ein bisschen gerechtfertigt hat, hauptsächlich damit, dass bei Epic Games Store halt nun mal die Verteilung anders ist.
Finde ich nicht gut.
Findest du nicht gut? Das war eigentlich die Antwort auf die Frage, die ich vor 20 Minuten gestellt habe. Ja, wie gesagt, also ich finde, man muss ihm zugutehalten, dass er so ausführlich reagiert hat. Er hat auch einen relativ langen, also sehr viele Tweets dazu noch geschrieben, wo er das alles noch mal ein bisschen erklärt. Es ist natürlich heroisiert, er stellt sich halt heroischer dar, als es eigentlich ist. Es ist natürlich so, dass Epic Games daran interessiert ist, einen Store aufzubauen, der halt letztendlich denen wieder Geld in die Kassen spült. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber ich glaube, damit haben wir die Meldung irgendwie erledigt.
Bist du sicher?
Ja, vielleicht lassen wir es. Ey, jetzt werde ich, ja, ich bin jetzt schon wieder so ein krasser Epic Games Store Fanboy
wahrscheinlich
in der Außenwahrnehmung.
Ich verstehe komplett, woher deine Argumentation kommt.
Aber das ist immer so schlimm, dass Leute dann denken, dass ich halt wirklich das einfach nur alles geil finde, weißt du? Deshalb ist es immer so schwer. Ich versuche halt, ja, ach. Lass uns.
Ich glaube, was du einfach, das einzige Problem, was wir beide haben, ist gerade, du sagst, dass so müssen wir es machen und ich sage, ja, aber das sollte nicht das sein. Jetzt versuchen wir es
irgendwie. Nee, ich will nur einmal sagen, ich sage nicht, ja, so müssen wir es machen, sondern ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um mal so richtig, richtig an der Mühle zu rütteln. So.
Und ich glaube es nicht. Aber
ja, es gibt halt noch kein Gegenbeispiel, weißt du, deshalb bin ich so, wahrscheinlich gehört das ein bisschen dazu. So, das ist die abgeschwächte Variante von dem, was du gerade. Gut, hast du noch eine Newsmeldung, die vielleicht weniger hitzig diskutiert werden muss?
Ich bin mir ehrlich gesagt
nicht sicher. Ja, ich auch nicht.
Okay, machen wir weiter mit einer Meldung von Nintendo. Genauer gesagt wird hier der gute Shigeru Miyamoto zitiert. Da hat Nintendo nämlich nochmal eine Aktionärsversammlung, die letzte oder vorletzte Woche gehabt. Und da hat ein Aktionär gefragt in einem Q&A, wie wird das denn bei Nintendo aussehen bezüglich Streaming? Man hört ja sehr viel, gerade einen großen Bass, gerade mit Stadia oder vor allem auch mit Microsoft, die versuchen mit ihrer Azure-Technik, ist das glaube ich, da auch nochmal Wellen zu schlagen. Und Sony, da hört man ja auch, dass sie mittlerweile auch mit Microsoft kooperieren, um da krassen Shit zu machen und sich da auch zu platzieren.
Und PlayStation
von wo man
haben sie auch schon.
Genau. PlayStation Now gehört natürlich auch mit dazu. Aber der Einzige, der sich noch ein bisschen bedeckt hält und von dem man eigentlich gar nichts hört, ist Nintendo. Mhm. Und deswegen die Frage und Shigeru Miyamoto mit der Headline, das ist von den Kollegen von bei GamesIndustry.biz, da wird er zitiert mit Games will still be fun without streaming. Und das finde ich ganz cool, weil da geht er im letzten Endes einfach nur darauf ein, dass er zwar auch glaubt, dass Streaming am Ende auch ein wichtiger Part dieser Industrie sein wird, aber nicht alles ersetzen wird. Und was mir persönlich ein bisschen Hoffnung gibt, weil ich immer noch sehr, sehr kritisch gegenüber Streaming einfach eingestellt bin, vielleicht weil ich es einfach noch nicht so gut greifen kann oder weil das noch zu weit weg ist, diese Technologie, dass man das auch wirklich smooth überall spielen kann. Aber ich finde das ganz interessant, dass er aber auch sagt, dass das ein Thema ist, mit dem man sich natürlich beschäftigt und nicht seit gestern, sondern schon von Anfang an. Und gleiches verhält sich auch mit dem Thema VR. Da hat man jetzt kürzlich diese Labo-VR-Geschichte gesehen. Aber das ist nicht das Einzige, an das sie arbeiten. Da hat er auch gemeint, dass sie schon seit Wochen, was heißt Wochen, seit Jahren, schon seitdem diese erste Oculus-Prototyp-Geschichte hier kursierte und über Kickstarter finanziert wurde, dass sie da schon dran sind und versuchen, das auf ihre Marken irgendwie zu münzen oder auf ihre Entwickler, Entwicklungsphilosophie zu münzen. Mhm. Aber dass sie das natürlich noch nicht so krass irgendwie hingekriegt haben, vor allem, weil immer noch, und ich hab, keine Ahnung, du bist jemand, der sehr, sehr, sehr viel tiefer in dieser Materie steckt, aber ich ich bezeichne mich als Casual-Konsumenten, was VR angeht. Ich spiele das mal bei dir ab und zu, wenn du mal was Krasses hast, oder in der Redaktion. Aber für mich ist das noch lange nicht so weit, dass ich mir sage, okay, ich find's so geil, ich möchte es mir kaufen. Und ich habe das erste Mal diesen Funken, dieses Gedanken gehabt, als diese Oculus Quest angekündigt wurde, dass du halt absolut nichts mehr brauchst, bis auf die Brille. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir so langsam zu diesem Punkt kommen, wo das für mich interessant wird, dass die VR so weit fortgeschritten ist, dass ich nicht irgendwo an einem Fernseher gebunden bin und einer Konsole, sondern einfach das Headset drauf und cool. Und deswegen zurück zu Nintendo, deswegen sagen sie halt auch, okay, das sind alles Technologien, an die wir arbeiten, aber das ist noch nicht so weit, dass das Nintendo mit einsteigen möchte. Es trifft uns nicht alles aus dem Nichts. Wir arbeiten dran, aber wir versuchen trotzdem weiterhin unser Ding zu machen, und wenn das soweit ist, dann werden wir schon am Start sein. Und
ich überlege die ganze Zeit, was mir diese Aussage bringt tatsächlich. Also eigentlich sagen sie ja nur, ja, ey, die Technik ist interessant, ja, wir machen schon auch irgendwas, aber kommt erstmal nichts. So, und da bin ich so, okay, ja.
Also dir wird das absolut gar nichts bringen. Das ist eine komplette Aussage für einen Aktionären.
Den einfach
cool und ruhig zu stimmen. Aber ich finde das einfach interessant, zu mir vorzustellen, wie Nintendo in 10 Jahren vielleicht aufgestellt ist. Ich glaube, das beste Beispiel ist halt so ein Microsoft, die man vor, keine Ahnung, als die Xbox One rausgekommen ist, die man schon im Nichts gesehen hat und sich jetzt so langsam aber sicher mit Game Pass rehabilitieren. Und das ist, glaube ich, das ist auch so ein Ding, das ist auch eine Aussage, die im Rahmen des Nintendo-Kosmos getroffen wurde, dass sie versuchen wollen, auch ihr Angebot, was genau das, diese, ich wollte jetzt VOD sagen, Games on Demand, GOD.
Oh Gott.
Dass sie ihre oh Gott, ja.
Gott. Sehr, sehr, sehr
dass sie ihre Plattform, wo man einfach nach Games on Demand ihre Games on Demand Plattform einfach weiter stärken, und da haben sie einfach auf die Super Nintendo Klassiker und so angespielt. Ich finde das alles interessant und mag es, dass Nintendo auch sagt, oder so ein Miyamoto sagt, okay, ey, Streaming wird nicht für immer das Nonplusultra sein oder wird nicht das ultimative Ding sein, wie man zukünftig Videospiele konsumiert, weil ich diesen Gedanken einfach immer noch gut finde und auch ein bisschen charmant finde, meine kleine Switch zu haben oder eine kleine Hardware, die jetzt vielleicht nicht unbedingt am Fernseher gekoppelt sein muss die ich am Fernseher koppeln kann. Und ich einfach für mich gewährleisten kann, dass ich nicht unbedingt immer Internet brauche, dass es nicht immer eine krasse Internetverbindung braucht, sondern einfach nur das Spiel einmal runterladen oder die Cartridge rein, eher Spiel runterladen. Ich bin nicht mehr pro Cartridge oder Disc oder so, ist mir einfach alles zu viel mittlerweile. Und einfach spielen. Und das ist, warum ich das mit reingenommen habe. Ich mag einfach den Gedanken, dass nicht alles Streaming sein muss zukünftig.
Ja, ich weiß nur, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich Nintendo so gewissen Bewegungen versperrt. Und vielleicht auch in unnötiger Weise so. Weil wenn sie was machen, dann machen sie es halt immer durchdacht und gut. Ich finde so zum Beispiel diese ganze, ja, sei es diese ganze Online-Nummer, die Nintendo auch so ein bisschen verschlafen hat, als auch sowas wie, dass ich halt immer noch Freundescodes und sowas habe, die ich stellenweise eingeben muss, ist halt einfach alles so ein bisschen unhandlich. Und gerade wenn ich dann so eine Aussage höre, denke ich mir so, ja, also es ist schon cool, dass ihr es auf dem Schirm habt, aber macht halt auch lieber mal was. Weil ich habe Angst, dass es in ein paar Jahren wieder so aussieht, dass Nintendo irgendwie ein bisschen hinten an ist und dann wieder alles aufholen muss, was sie halt irgendwie verschlafen haben. Deshalb bin ich gerade so ein bisschen, keine Ahnung, ob das so die richtige Äußerung ist. Also ich bin mir auch sicher, dass Streaming jetzt nicht übermorgen schon alles vertrieben hat, was wir so an üblichen Konsolen kennen oder so. Das wird nicht der Fall sein. Auch die nächste Konsolengeneration wird, wenn überhaupt, so ein Twitter-Ding, das hatten wir auch schon besprochen, aus Streaming und klassischen Datenträgern oder halt zumindest Download spielen. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass Nintendo sich da vielleicht das so ein bisschen zu einfach macht. Also es ist cool, dass sie daran arbeiten, gebe ich dir absolut recht. Es ist auch gut, dass sie es beachten. Und auch vielleicht cool, dass sie sagen, so wichtig ist es uns noch nicht, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, sowas muss man leider auf dem Schirm haben, weil es kann sich halt dann doch schneller drehen, als man denkt. Wir werden es im November, glaube ich, ne, da kommt Stadia. Ich glaube, da wird sich noch mal ganz viel tun und da muss man, glaube ich, mal drauf achten, was sich da so tut auf dem Videospielmarkt. Aber ich weiß nicht, so ganz, ja. Ich kann mit der Aussage noch nicht so viel anfangen. Ich bin gespannt, was Nintendo denn da im stillen Kämmerlein noch vielleicht
plant. Man muss auf faire Weise sagen, die eigentliche Aussage ist nicht auf Streaming an sich oder auf ihre Streamingpläne an sich bezogen, sondern einfach nur, dass sie sich eine Zukunft vorstellen, die jetzt nicht 100% Streaming ist. Also das ist die Hauptaussage. Ja, gut, okay. Alles drumherum, das haben sie halt im Nebensatz gedroppt. Aber ganz ehrlich, also wenn du nicht so weit ready bist oder nicht hinter einer Vision stehst, dann musst du sie auch nicht präsentieren. Und das respektiere ich. Ich mag das einfach, dass sie jetzt nicht unbedingt auf jeden Zug mit aufspringen. Du hast auch vollkommen recht, dass sie da ganz explizite und super wichtige Punkte verschlafen haben. Also gerade ihre Online-Infrastruktur, die war die Wii U. Das ist, Alter, what the fuck? Also ich bekomme immer noch ein Grauen, wenn ich nur daran denke. Also mit der Switch ist das deutlich besser, deutlich slicker und entspannter, aber noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Gerade wenn man sich halt sowas wie PlayStation, das PlayStation Network oder Xbox Live anschaut. Aber trotzdem, ich mag diese Denke, dass man nicht, also das heißt ja nicht, dass sie einfach nur abwarten. Das heißt, dass sie halt immer noch natürlich daran arbeiten. Sie haben einige der talentiertesten Entwickler bei sich in ihren Reihen. Und ich glaube nicht, dass sie denken, okay, ey, Streaming ist ganz nett, aber wir schauen mal, was die anderen machen und dann hauen wir das irgendwann mal raus. Natürlich befassen sie sich damit, aber solange sie nicht dahinter stehen oder das Gefühl haben, okay, das ist nicht das Nonplusultra oder das ist nicht unser Kern, dann präsentieren sie es nicht und das. Ich respektiere das, ich mag das. Und das ist eigentlich ist das der Kern, warum ich diese News hier überhaupt mit reingenommen habe.
Genau, ist halt nur gefährlich, wenn man sich halt so ein bisschen drauf ausruht, weißt du? Also für mich klang das gerade so wie so eine Aussage, ja, wir müssen uns noch nicht so richtig hinterklemmen, so, weißt du? Und das wäre halt gefährlich. Wenn sie es im stillen Kämmerlein machen, schon, weiß ich nicht, überlegen, was sie mit dieser Technik anfangen können, klar, dann ist es cool, dass sie warten, bis sie auch wirklich was Handfestes haben oder die Idee haben, die sie für sich selbst als passend erachten. So, dann ist alles cool, aber ja, wie gesagt, wir wissen, dass Nintendo da hier und da auch mal so einen kleinen Trend verschläft und ja, ich hoffe, dass das da jetzt nicht der Fall ist. Aber ja.
Ja, mal gucken. Sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Was ich nur gerade überlegt hatte, gab es nicht sogar schon Spiele auf der Switch, die gestreamt werden mussten? War das nicht irgendwas mit Resident Evil oder sowas? Weil das technisch gar nicht ist, glaube ich, auch nur in Japan oder so. Irgendwas.
Genau, das war nur in Asien. Ich glaube auch speziell Japan. Ich glaube zum einen Resident Evil und Assassin's Creed. Das war aber auch noch mal über so einen Drittanbieter, also du musstest dich irgendwo noch mal einloggen und alles, also das lief nicht komplett über die Nintendo-Infrastruktur, deswegen lief das auch wie eine Kartoffel stellenweise. Also ich habe da Berichte gelesen, da bekommst du auch Gänsehaut stellenweise vor Grauen. Aber
Weil das wäre tatsächlich so eine traumhafte Vision. Stell dir mal vor, wir haben irgendwann so gut ausgebautes Internet, dass auch das ganze mobile Netz so fantastisch ist, dass du mit der Switch überall einfach alle Spiele spielen kannst per Streaming. Also einfach nur mal, natürlich ist das technisch jetzt noch nicht drin, aber stell dir das mal vor, du hast eine mobile Konsole, du kannst zu Hause am Fernseher spielen. Nein, du nimmst sie dann aber raus, gehst, keine Ahnung, in den Park und spielst da dein Resident Evil 12 weiter. So. Und holy shit, das ist halt so eigentlich genau die Konsole, ist perfekt dafür, wenn es denn irgendwann mal geht. Aber ja gut, ist halt Zukunftsvision. Aber deshalb hoffe ich einfach, dass ich Nintendo da nicht so.
Lustigerweise wird aber auch genau das angesprochen, dass zum Beispiel auch diese 5G-Technologie weiter erforscht wird, auch noch explizit genannt wird. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass sei es eine Switch Pro oder sogar eine Switch 2, dass du halt wirklich auch eine SIM-Karte reinpacken kannst und da den ganzen Shit dir, wenn wir denn soweit sind, dass du das online spielen kannst, dass du einfach überall vernetzt bist mit deiner Switch und die dann auch nochmal technisch zumindest potent ist, das wird hier explizit genannt. Und ich glaube schon, dass sie halt eine gewisse Vorstellung haben, wie das zukünftig bei denen aussehen wird. Und bin da einfach gespannt. Also gerade wenn du dir jetzt so ein Stadia anguckst, ey, ich bin da, ey, so gerade nach der Präsentation, die sie vor der E3 gezeigt haben, mit dem Preismodell auch und wie du dir die Spiele holst, Alter, what the fuck, ich bin zu einem vorsichtig neugierigen Menschen bin ich zu einem der größten Skeptiker geworden, was Stadia an sich angeht. Also die müssen mich da noch echt überzeugen, was so ihr Konzept angeht.
Ja, ich muss das, glaube ich, jetzt mittlerweile auch in der Praxis sehen. So im ersten Moment dachte ich mir, als Google Stadia generell präsentiert wurde, so, oh shit, jetzt passiert's, das ist schon krass. Aber mittlerweile muss man halt auch, also A, abwarten, wie das alles funktioniert, aber B, halt auch das Preismodell, wie werden Entwickler vergütet, da sind so viele Stolpersteine noch drin. Da bin ich auch erstmal vorsichtig, da gebe ich dir recht. Aber ja, ist halt eine wichtige Technik, die da bald irgendwann auf uns zukommt und vielleicht auch funktioniert. Jetzt haben wir sehr lange geredet, deshalb will ich das dritte Thema, das wir auf dem Zettel haben, nur ganz kurz anschneiden und damit auch gleichzeitig auf unsere tollen Shownotes verweisen, weil wir euch natürlich, wie eigentlich jede Woche, alle Artikel und auch Musik in den Shownotes verlinken. Und in diesem Fall würde ich einfach sagen, ey, schaut euch mal diesen Artikel an. Das ist nämlich ein Kotaku-Artikel wieder von Jason Schreier, der einen Report geschrieben hat über Treyarch. Das sind die Entwickler von Black Ops 4, die für Activision quasi den Call of Duty Shooter entwickelt haben. Und da gibt es einen ganz interessanten Artikel. Da hat der Jason Schreier mit 11 anonymen Quellen, das sind sowohl noch aktive als auch ehemalige Mitarbeiter von Treyarch, gesprochen und da mal wieder so ein bisschen aufgedeckt, wie denn so die Arbeitsbedingungen sind. Und bei Treyarch ist es vor allen Dingen so gewesen, dass die Qualitätskontrolle und auch externe Mitarbeiter, also Contractors, halt nicht so fair behandelt werden, dass die aus vielen Dingen ausgelassen werden, dass die, keine Ahnung, es gibt eine Firmenfeier und da dürfen sie für eine Viertelstunde auftauchen und dann sollen sie aber weiterarbeiten. Die werden in Meetings nicht eingespannt. Sie müssen aber auch unheimlich viele Stunden leisten, gerade kurz vor Release. Und da wird auch so ein bisschen beleuchtet, wie es denn zu Black Ops 4 gekommen ist, wie es denn jetzt letztendlich war, weil das war ja der erste Call of Duty-Teil, der komplett auf eine Story-Kampagne verzichtet hat und nur auf Multiplayer gesetzt hat und letztendlich auch diesen Battle-Royale-Modus, wie heißt der, Blackout, implementiert hat. Und das kam halt alles sehr überraschend. Also die haben unter anderem 2 Jahre lang schon an einer Kampagne gearbeitet, die so leichten Multiplayer-Touch hatte, die irgendwie so kooperativ spielbar hätte sein sollen. Dann haben sie aber gemerkt, oh shit, das funktioniert nicht, das streichen wir. Dann hatten alle Entwickler schon Angst, oh Gott, das bedeutet der Crunch des Todes, wenn wir uns jetzt noch eine andere Kampagne aus den Fingern leiern müssen. Dann haben sie aber gesagt, nein, wir streichen das und wir entwickeln einen Battle-Royale-Modus. Und dieser Battle-Royale-Modus ist innerhalb von 9 Monaten entstanden. Und das ist einfach ein sehr guter Artikel. Einfach nur mal, um zu wissen, was da so hinter den Kulissen ablief. Und es ist auf der gleichen Weise natürlich auch wieder traurig. Wir hatten ja jetzt schon öfter diese Crunch-Artikel oder Crunch-Geschichten, die aufgedeckt wurden. Und da reiht sich leider Treyarch auch ziemlich genau ein. Aber da würde ich sagen, brauchen wir gar nicht mehr so groß und ausführlich drüber reden, bevor wir hier wieder in irgendwelche Wuteskapaden ausarten, dass wir das halt natürlich nicht cool finden, ist, glaube ich, relativ klar mittlerweile. Deshalb würde ich einfach sagen, ey, wenn ihr Bock habt, schaut euch mal in den Shownotes den Link an und lest mal den Artikel. Das ist, weiß ich nicht, gute 25 Minuten oder so lang und lohnt sich aber sehr.
Genau, das muss man auch nochmal explizit sagen. Das ist nicht der Grund, warum wir jetzt nicht darüber sprechen wollen, dass wir uns jetzt hier streiten oder so. Wir sind hier
tun
so
wir uns eh
so
nicht, wenn dann
auf einen
Nenner,
genau.
Auf die
genau, Situation. Aber das ist einfach ein Thema. Wir haben das hier schon so oft besprochen und ihr kennt mittlerweile unseren Standpunkt, was das angeht. Und der Artikel ist zwar wieder sehr interessant und gibt sehr gute Einblicke, aber mittlerweile könntest du diesen Artikel nehmen, du könntest Treyarch löschen und du könntest Epic Games oder BioWare hinpacken und du hättest 1:1 dieselbe Story oder nahezu 1:1 dieselbe Story. Deswegen
ist ganz witzig, weil genau das ist auch der Auslöser für den Artikel. Das schreibt Jason Schreier auch in dem Beitrag, dass er ja diesen Fortnite-Bericht gemacht hat, also über Epic Games und wie da gecrunched wurde und dass sich daraufhin halt mehrere Entwickler bei ihm gemeldet haben und unter anderem halt auch von Activision beziehungsweise von Treyarch und die halt genau das meinten, so ey, das ist eigentlich genau unsere Geschichte, du musst nur die Namen austauschen und genau deshalb hat er da halt nochmal nachgeforscht und dabei ist dann das herausgekommen. Also genau, wir finden das Thema super wichtig und deshalb erwähnen wir es ja auch oft. Ich glaube nur halt in aller Ausführlichkeit müssen wir da nicht mehr drüber sprechen, weil man halt unseren Stand halt kennt. Aber auch alleine diese Entwicklungsgeschichte finde ich halt auch immer interessant, wenn man letztendlich ein fertiges Spiel in der Hand hat. Und ich habe mich damals bei Black Ops 4 auch gefragt, ich bin jetzt nicht so der größte Call of Duty Spieler, aber ich habe mich damals halt schon gefragt, okay, alle Spiele davor haben eine Kampagne, haben einen Koop-Modus und einen Multiplayer-Modus und da jetzt nur 2 Dinger, was denn da passiert? Und da bekommt man halt jetzt die Antwort. Deshalb ist es echt, ich fand es sehr interessant.
Cool, interessant finde ich tatsächlich jetzt auch mal eine ganz kurze Pause. Ich muss nämlich kurz aufs Klo.
Finde ich gut. Pause klingt gut.
Genau, dann sind wir wieder zurück. Wir sind schon echt weit fortgeschritten, was unsere Zeit angeht, aber ich würde zumindest ganz kurz anreißen, was wir auch so zuletzt gespielt haben. Deswegen.
Wir reden gleich einfach in doppelter Geschwindigkeit.
Oh, das wäre ja so schön. Ja, machen wir so. Okay, alles klar, bis gleich. Tschüss. Was haben wir so zuletzt gespielt? Mir fällt diese Frage relativ leicht, denn ich habe nicht ganz so viel gespielt, bis auf einen einzigen Titel. Und zwar handelt es sich hier um Super Mario Maker 2.
Und mir fällt immer mehr auf, was für ein geiler Nintendo. Wollte jetzt schon fast Fanboy sagen, aber du bist schon,
ja,
du bist
kannst schon stark du, kannst im
Nintendo-Game.
Du
bist stark im Nintendo-Game.
Kannst du ruhig sagen. Ich mag die Firma. Ich mag ihre Spiele. Ich mag, wie sie Spiele designen, was dahinter steckt und was für einen Kopf sie sich machen. Also wenn du mir jetzt, keine Ahnung, das neue 3D-Mario oder ein Zelda Breath of the Wild 2 hinstellst und ein Last of Us 2, dann würde ich Zelda Breath of the Wild 2 nehmen. Ich würde nicht mal zögern. Also ich müsste nicht mal nachdenken.
Ja.
Und deswegen,
überlegen müsste ich schon. Aber naja.
Nee, ich müsste tatsächlich nicht. Aber,
Fanboy.
Ja, ja.
Und dann nicht mal Cadence of Hyrule gespielt. Ich bin auch gleichzeitig ein bisschen erschüttert.
Ja, ich habe halt nicht so viel Zeit, leider. Aber deswegen
busy.
Hat das dann für Mario Maker 2 hat es auf jeden Fall gereicht.
Ja.
Und ich finde das ganz cool. Es ist geil, es macht Spaß. Vor allem hast du halt den Abenteuermodus diesmal. Du hast einen Story-Modus drin. Der ist so ein bisschen wacky. Ist halt nicht so ein typisches Mario-Abenteuer, das du so kennst. Du hast deine Oberwelt und du läufst dann deine Level ab, sondern du hast da komplett abgesetzte Level, die jetzt nicht zu einem größeren Kontext gehören, sondern einfach nur eine bestimmte Mechanik dir vorstellen oder dir bestimmte Mechaniken aus dem Bautool nehmen und dir zeigen, ey, so könntest du das potenziell machen. Und daraus haben sie so eine kleine Mini-Geschichte gestrickt. Und ich finde das stellenweise echt cool, was für geile Level sie da mittlerweile drin haben. Dass das stellenweise auch Level sind, die du nicht in einem typischen 2D-Mario sehen würdest, aber in dem Mario-Maker-Kontext komplett Sinn machen. Und der einzige Grund, warum dieser Abenteuermodus eigentlich da ist, ist einfach nur, um die Inspiration zu geben. Und das finde ich ganz, ganz geil, dass das Spiel eigentlich dazu da ist, oder nach wie vor dazu da ist, deine kreative Ader irgendwie zu wecken. Und sie versuchen das zu unterstützen, indem sie dir halt diese Level geben, dir immer noch so eine spielerische Komponente geben. Wenn du vielleicht auch nicht ganz so viel Bock hast, eigene Sachen zu bauen, kannst du das halt immer noch dir holen, du kannst das spielen, das dauert, glaube ich, 8 Stunden lang oder so. Ist halt echt ein vernünftiges Paket einfach. Und das gibt dir halt im besten Falle nochmal so einen kleinen Funken, dass du vielleicht auch Bock hast, so eigene Level zu bauen und dich dann nochmal umzuschauen. Es ist nicht perfekt, also gerade der Baumodus, da habe ich echt so meine Probleme, wenn es nicht der Touchscreen ist. Da kannst du auch mit dem Controller bauen und das finde ich echt ein bisschen, ich finde das echt schwammig und gerade mit dem Radialmenüs, die du da hast, ist nicht so ideal. Ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht die Joy-Con genommen haben und das da mit der Laserpointer-Funktion gemacht haben. Das funktioniert, bei Splatoon funktioniert das überragend. Das ist richtig, richtig toll, Splatoon so zu spielen. Aber dass sie da komplett auf den Controller irgendwie zurückgegriffen haben, wenn deine Switch im Docked-Modus ist, das finde ich echt super schade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie das gemacht haben. Auch, dass bestimmte Mechaniken, die sie halt extra jetzt für den Mario Maker konzipiert haben, nur für bestimmte Stile zur Verfügung stehen, also jetzt zum Beispiel, wenn du diese Switch-Blocks, die hast du zum Beispiel nur bei Mario 3D World, wenn du halt wechselst zu den klassischen 2D-Marios, hast du das beispielsweise nicht mehr, dafür hast du wieder andere Mechaniken, was an sich ganz cool ist, wirst du nochmal dazu motiviert, andere Stile auszuprobieren, aber im Endeffekt nervt das auch ein bisschen, wenn du halt Bock hast, dich, keine Ahnung, deine Idee auf eine bestimmte Art und Weise zu realisieren. Da wirst du nochmal künstlich irgendwie eingegrenzt. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so ein schönes, solides Mario. Und der letzte Kritikpunkt, den ich noch habe, ich finde es super schade, dass sie sehr viele kleine Easter Eggs mittlerweile aus dem Spiel verbannt haben. Also gerade Mario Maker 1 hatte so witzige kleine Sachen. Also der Titelscreen, da konntest du zum Beispiel auf das M von Mario Maker drücken. Das wurde dann zu einem W und dann hast du halt die Lache von Wario gehört. Mhm. Oder beim Bauen kam halt ab und zu mal so eine kleine Fliege, die du dann abklatschen konntest. Und dann kamen ganz viele Fliegen, also haben sie 1:1 aus Mario Paint genommen. Und Mario Maker 2 fühlt sich im Vergleich dazu halt sehr, sehr clean an. Also sehr, sehr corporate, sehr, okay, das ist halt ein Hochglanzprodukt und das ist unser Spiel und kauft das bitte für 60 Euro. Mhm. Und Mario Maker hatte da noch so ein bisschen, ja, es war so ein bisschen weird und das mochte ich eigentlich ganz gerne, dass das einfach, hatte seine Ecken und Kanten. Und das ist einfach mehr so, okay, straight, bauen, spielen, genießen und halt die Fresse.
Okay, das klingt gar nicht so begeistert, wie ich dachte. Also es, Ich hab ein bisschen mir was angeschaut und da hieß es halt oft, es verbessert eigentlich alles, was der erste Teil gemacht hat. So.
Ja, es gibt absolut. Also da stimme ich auch vollkommen
zu. Okay, weil das klang ja gerade ein bisschen anders, tatsächlich.
Naja, aber da geht es halt primär um die spielerischen Aspekte. Also vor allem, wenn du halt verschiedene Mechaniken hast und so, also wie du das halt alles mittlerweile bauen kannst, das ist alles super, ist viel, viel smoother. Du hast viel mehr Möglichkeiten, deine Ideen umzusetzen. Sie geben dir einfach viel mehr Werkzeuge. Also zum Beispiel auch diesen Kran. Ich weiß nicht, ob du dir Bilder oder Videos dazu angesehen hast. Also allein der Kran, das ist so ein Kran, der Mario nehmen kann oder Items nehmen kann. Du kannst dich halt so schwingen. Und allein Gas gibt dir so viele interessante Möglichkeiten, neue Level-Ideen zu bauen. Und da stimme ich diesem Satz vollkommen zu. Mario Maker macht spielerisch und auf dem Papier alles besser, was Mario Maker 1 schon gemacht hat. Ich finde es halt nur schade, weil Mario Maker 1 war halt für die Wii U quasi konzipiert. Und dafür, da hast du halt deinen Touchscreen, deinen großen, du hast einen geilen Stylus. Ich musste mir jetzt noch mal einen extra Stylus kaufen, weil ich den Touchscreen nicht nur mit meinen Fingern bediene. Also es geht mit den Fingern, aber ich fand es irgendwann dann doch too much. Die ganzen Fettflecken, das macht mich wahnsinnig. Da habe ich mir einfach einen Stylus gekauft. Aber inhaltlich ist das top-notch. Also gerade, wenn du das mit Mario Maker 1 vergleichst. Aber es könnte meiner Meinung nach ein bisschen besser sein, wenn man die Punkte sich anhört, die ich jetzt gerade aufgeführt habe. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein überragendes Spiel. Also gerade die Sachen, die jetzt online gestellt wurden, Nintendo gibt sich auch mehr Mühe, die Sachen zu kuratieren. Das bedeutet, du hast geile, interessante Level direkt schon auf der Startseite. Du kannst mittlerweile Leute folgen. Und mache ich morgens immer ganz kurz den Mario Maker an und schaue, okay, was gibt's so für neue Level? Spiel die, hab eine gute Zeit, sind nach 3-4 Minuten im besten Falle vorbei, kann das ausmachen und kann den Tag richtig starten.
Okay. Ja, finde ich interessant. Also ich habe auch schon so ein bisschen mit mir gehadert, weil irgendwie neugierig bin ich schon. Ich habe ja den Mario Maker auf der Wii U auch gar nicht gespielt. Irgendwie, weil ich bin immer so ein bisschen faul, wenn es ums selber bauen geht. Und wenn das so der Hauptspielbestandteil ist, dann bin ich da immer, ja, irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Deshalb fand ich es auch ganz gut, dass sie bei Mario Maker angekündigt haben, dass sie halt eine kleine Kampagne, sage ich mal, eingebaut haben. Das hat mich dann gleich noch ein bisschen neugieriger gemacht, weil ich dachte, okay, da kann ich auch ein bisschen was für mich rausziehen und vielleicht letztendlich dahin gelockt werden, dass ich halt auch selber mal Sachen baue. Also so war es bei Little Big Planet zum Beispiel auch. Also ist eigentlich unterm Strich auch gar nicht mein Spiel großartig, aber dadurch, dass ich halt eine kleine Kampagne hatte, da meinen Spaß hatte, dass sogar Multiplayer spielen konnte, hat mich das motiviert und das könnte hier eigentlich auch der Fall sein. Aber ich habe mich noch nicht getraut, weil halt der Einstiegspreis ja dann doch ein bisschen, also ist halt ein Vollpreisspiel.
Der ist hoch, das stimmt. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass du die Kampagne sehr, sehr mögen wirst. Ich weiß nicht, ob du dann auch Bock haben wirst zu bauen, weil du jetzt auch nicht derjenige bist, der sehr, sehr viel Zeit hat, aber ich glaube, also die Kampagne, da wirst du echt ein paar gute Stunden rausziehen können für dich. Solltest du dir allein deswegen, wenn es mal günstiger ist oder wenn du mal die Möglichkeit hast, allein deswegen solltest du dir das mal vielleicht angucken.
Genau, und man kann sich ja natürlich auch noch die Level von anderen Spielern anschauen. Das habe ich bei Little Big Planet auch gemacht, so Sachen, die gut bewertet sind, so, das macht ja dann auch Spaß. Ist halt nur die Frage, wie lange.
Genau, es gibt einen deutschen Kollegen, der den kompletten Deku-Tree-Dungeon aus Ocarina of Time in Mario Maker nachgebaut hat. Und das ist überragend. Ey, ohne Scheiß, nochmal liebe, liebe Grüße, wenn du das jemals hören solltest. Das ist so abgefahren gut gemacht, ey, ohne Scheiß. Okay. Allein deswegen liebe ich diese Möglichkeit einfach, dass du den Leuten diesen Werkzeugkasten gibst und dann können sie nochmal ihre eigenen Ideen verbauen, Ideen, die Nintendo niemals machen würde. Und allein Mario so zu sehen, das macht mir echt, Macht mir echt viel Spaß.
Okay, mach ein bisschen neugierig. Das nächste Mal, wenn du rumkommst, musst du deine Switch mitbringen. Dann spielst du hier VR. Ey, super, ich setze dich unter einen VR-Helm und ich spiele dann den Deku-Tree in Mario Maker 2.
Das hört sich nach einem guten Abend an.
Sehr gut. Genau, dann würde ich mal einfach weitermachen. Ich habe 3 Spiele gespielt. Ja, sogar 4 theoretisch. Holy shit, man merkt, dass ich noch aus dem Urlaub komme. Ich habe Cadence of Hyrule beendet, da will ich gar nicht mehr viel zu sagen. Meine Meinung hat sich nicht geändert, das ist ein tolles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch gespielt Trover Saves the Universe. Das ist das Spiel von Justin Roiland. Ich habe gerade vergessen, wie seine Firma heißt. Ich glaube, Squanch Games oder so.
Ja, genau. Ja. Das hört sich richtig an.
Ja, es kann eigentlich nur von Justin Roiland kommen. Roiland. Justin Roiland, der hat ja, ist ja Co-Autor bei Rick and Morty. Und das merkt man Trover Saves the Universe halt auch an. Das Spiel lebt davon, dass es halt diesen Humor hat. Und es ist einfach, holy shit, eines der schrägsten Spiele, das ich jemals gespielt habe. Es, um die Geschichte zusammenzufassen, du bist ein Chertopianer. Das ist eine Rasse, die irgendwie auf Stühlen sich nur noch fortbewegen kann und mit Fernbedienungen und so von Punkt zu Punkt springen kann. Und du hast 2 Hunde und diese 2 Hunde wurden dir gemobst von einem, oh Gott, wie hießen die denn? Apps, vergessen, wie sie heißen. Ist auch egal, es sind halt riesengroße, leicht übergewichtige Vogel-Blob-Monsterwesen mit keinen Augen. Sie haben nur leere Augenhöhlen. Und dieses Viech hat sich deine beiden Hunde gemopst und sie in seine Augen gestopft und ist dadurch zum Gottwesen geworden und möchte die Welt zerstören. Okay. Ja. Und du musst ihn jetzt besiegen und dafür musst du durch Welten reisen und dir Space Babies holen, die dir mehr Power geben und die sich gegenseitig aufessen, wenn du ein Power. Ey, keine Ahnung, es ist einfach. Ist einfach nur eines der schrägsten Spiele. Ey, ohne Scheiß. Also ganz großen Respekt für diese Kreativität, was diese Geschichte angeht. Es ist einfach nur. Ja, es ist Rick and Morty quasi ein bisschen zum Spielen. Der Twist ist, dass es ein VR-Spiel ist. Das macht auch das mit dem Chertopianer total Sinn, weil du bist halt in deinem Stuhl gefesselt, so wie du ja vorm Bildschirm auch. Und du springst halt immer nur zu diesen Plattformen. Und du steuerst den Trover. Das ist jemand, der dich quasi unterstützt. Und den steuerst du wie einen ganz normalen Jump-and-Run-Charakter halt auch. Kannst ihn halt dabei beobachten. Und ich muss sagen, spielerisch ist das relativ lame tatsächlich. Also ich habe es auch durchgespielt, habe ich jetzt für Game 2 gespielt. Spielerisch macht das jetzt nicht viel besonders, ist halt ganz unterhaltsam, aber ist jetzt auch nichts Bemerkenswertes. Das Einzige, was es halt wirklich hervorhebt, ist so der ganze Stil, die Erzählung, die Charaktere. Und es macht halt stellenweise richtig Spaß, wenn du die Charaktere erzählen halt ihre Sachen, aber wenn die damit fertig sind, hören sie halt nicht auf. Also es gibt eine kurze Pause und dann haben sie halt noch ein bisschen Banter. Sie erzählen halt andere Dinge, irgendwas, irgendwie kleine Minigags, die passieren. Ich weiß, beim Anfang kommst du zu, genau, Abstainer. Abstainer heißen diese komischen Vogel-Blob-Wesen, also unter anderem auch das Viech, was dir deine Hunde geklaut hat. Und es gibt einen Rat, der Abstainer, zu dem du irgendwann kommst. Und das sind halt 3 von diesen Blobwesen und die sind eigentlich gut, die sind auf deiner Seite. Und du kommst aus deinem Raumschiff raus und kannst da theoretisch hingehen, aber du hörst die schon mit dir reden. Und sie locken dich halt zu denen, damit du halt schnell bei dir bist, keine Ahnung. Und dann sagen sie halt sowas wie, sie brechen halt die vierte Wand. Und hey, ja, komm doch zu uns. Wir sehen sehr, sehr interessant aus. Gerade in Virtual Reality ist das total toll, weil du bist ganz nah dran. Und du kannst uns angucken. Und das ist halt, das passiert halt immer wieder. Und das macht halt so nach ein bisschen den Reiz aus, dass du halt einfach herausfindest, wie weit diese Charaktere gehen und was sie halt noch alles so zu erzählen haben, abgesehen von, hey, mach mal das, geh mal dahin. So, das war für mich das, was eigentlich den meisten Spaß ausgemacht hat. Aber eigentlich ist es spielerisch relativ belanglos. Ja.
Wie findest du den Humor an sich? Ich habe das Gefühl, dass sich dieser Justin Roiland-Humor so langsam aber sicher abnutzt. Also gerade jetzt mit Rick and Morty ist halt immer noch top-notch und ist geil. Aber ist ja nicht sein erstes VR-Spiel jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass man, also ich merke es an mir selber, dass ich mittlerweile ein bisschen gesättigt bin von dieser Art, vor allem auch von seiner Stimme. Es ist halt schön und cool und er ist super talentiert und ich will ihm nichts absprechen. Aber ey, ja, so langsam kann er sich vielleicht auch mal 1-2 Jahre Zeit lassen für das nächste Spiel.
Ja, es stimmt schon. Also beim Anfang war ich noch durchaus begeistert. So, irgendwie hatte ich da Lust drauf. Ich habe auch Accounting Plus gespielt. Das war ja auch ein Spiel, wo er mit beteiligt war. Und da ist er mir aber auch schon so ein bisschen auf die Nuss gegangen zwischendurch. Und das hat sich bei Trover Saves the Universe dann gerade Richtung Ende auch irgendwann eingestellt, dass ich mir dachte so, nee, jetzt gerade nicht mehr. Du merkst auch bei Trover stellenweise, dass er sehr viel sag gleich. improvisiert, würde ich sagen. Oh Gott, mein Kopf macht es gerade noch nicht mit. Sehr viel improvisiert hat. Und dadurch verläuft halt auch stellenweise so eine Situation total im Nichts. Also du hast halt Momente, ja, wo du denkst, ach, das ist ja ganz cool, so die Charaktere brechen die vierte Wand oder haben dir irgendwas Witziges noch zu erzählen. Aber du hast es auch ganz oft, dass er da einfach nur sitzt und sagt, oh, ich habe mir gerade Steine in meinen Popo geschoben. Oh, das tut ja alles so weh. Und das ist halt ein Gag, weiß ich nicht. Da ist einfach keine zweite, dritte Ebene dahinter. Das ist einfach nur, ist halt plump und er dachte in dem Moment, es ist witzig. Und das kommt halt öfter mal vor.
Auch nicht das erste Mal, dass er das so macht. Also ist jetzt auch nicht das erste Projekt, wo er einfach improvisiert. Also Improvisation ist halt stellenweise mega geil. Und das merkst du auch bei Rick and Morty, wo da auch stellenweise improvisiert wird. Aber ja, ist eigentlich so langsam. Muss ich mir jetzt nicht ein 40. Mal anhören, dass er sich Steine in den Popo schiebt. Ich bin heute ein richtiger Partypooper, ey.
Ja, ach, nee, ist schon richtig. Also ich habe das, genau das habe ich auch bei mir bemerkt. Also wie gesagt, ich habe das schon irgendwie ganz gerne durchgespielt, aber zum Schluss bin ich dann auch an Charakteren vorbeigelaufen, weil es mir einfach zu viel wurde. Und im Vergleich zu sowas wie Rick and Morty, einer guten Folge Rick and Morty, die halt irgendein Ziel hat, die nachher irgendeine Moral hat oder dir doch irgendwas noch erzählen möchte, abgesehen von den dummen Sprüchen, das hat halt Trover nicht. Trover verläuft wirklich relativ im Nichts und auch das Ende. Keine Ahnung, also ich habe da nichts von mitgenommen. Ich glaube, abgesehen davon, dass es halt einfach sehr schräg ist und eine sehr schräge Welt, werde ich das wahrscheinlich dann irgendwann doch schnell wieder vergessen haben. Also kann ich dir nur beipflichten, stimmt schon. Ja, um bei unserer Party-Pooper-Mentalität weiterzumachen, ein Spiel, das ich nur ganz kurz anreiße. Ja. Es wird gleich noch besser. Ich habe My Friend Pedro gespielt auf der Switch. Das ist ein 2D-Hotline Miami mit Bullet-Time-System. So würde ich es, glaube ich, am ehesten zusammenfassen. Ich habe das auf der E3, als es vorgestellt wurde, vor einem Jahr, habe ich das gespielt und auch saß dann bei dem Entwickler auf einer Couch und habe mit ihm geredet. Und in dem Moment war ich total begeistert, weil es halt irgendwie ästhetisch cool ist. So die Spielmechanik macht halt schon Spaß. Gerade diese Bullet-Time, diese Zeitlupe macht total Spaß, dann irgendwelchen Gegnern entgegenzuspringen. Und du machst einen Salto und drehst dich dann noch mal in der Luft und schießt. Und das hat schon Spaß gemacht. Das Problem ist, dass dem ganzen Konzept ganz schnell die Puste ausgeht. Und ich glaube, ich habe 1,5 Stunden oder so gespielt und habe dann schon gemerkt, irgendwie kickt mich das nicht. Also es hat einfach nicht viel mehr als dieses, okay, ich aktiviere die Bullet Time und schieße ein bisschen rum. Und das ist sehr schade. Es hat irgendwie keinen spielerischen Kniff. Die Geschichte ist komplett belanglos. Also da passiert eigentlich gar nichts. Du hast so einen komischen Begleiter. Es ist einfach eine Banane und die heißt Pedro, was ja eigentlich ganz interessant sein könnte. Aber die hat halt nichts zu erzählen. Und keine Ahnung, jedes Level hat so zwei Sätze, die vorn angestellt werden, die dir aber auch irgendwie nichts bringen. Ach, ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also das hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Mehr habe ich da eigentlich auch gar nicht.
Ich glaube, das ist auch eher so ein Spiel, das dir ermöglichen soll, halt möglichst stylisch irgendwelche Dudes umzunieten. Und das soll es quasi auch, glaube ich, gewesen sein. Also es hat keine großen Ambitionen, dir irgendwas zu erzählen oder dir nochmal neue interessante Mechaniken vorzustellen. Keine Ahnung, ich sag das jetzt auch nur aus der von außen. Ich habe das Ding nur auf der Gamescom gespielt, auch mit dem Entwickler gesprochen. Der war auch mega nett. Hast du das gewusst? Der hat früher bei Media Molecule gearbeitet, bei den Tearaway und Little Big Planet machen.
Genau, ja.
Hat sich dann gedacht, okay, einfach mal ein eigenes Studio machen. Und das Spiel sieht ja auch interessant aus, aber man muss halt seine Erwartungen halt in Check halten, dass du da halt einfach ein Spiel hast, wo du halt im Bullet Time geile Moves machen kannst. Du kannst geil killen, in Anführungsstrichen. Aber mehr gibt's da auch nicht. Ist auch okay, ist auch nicht so ein großes Spiel. Kostet, glaube ich, auch nicht so viel.
Hat er auch alleine entwickelt, muss man auch sagen. Ist wirklich ein einziger, der das gemacht hat. Davor großen Respekt auf jeden Fall. Ich finde nur, dass man halt hätte was draus machen können. Also ich finde sowohl stilistisch einfach sehr austauschbar. So, da ist halt nichts, außer dass da eine Banane rumschwirrt. Das ist irgendwie ganz witzig. Aber sonst ist es einfach braungraue Gangster und du machst sie kaputt. Mehr ist da nicht. Ja. Und ich muss leider auch sagen, dass so das Handling zumindest an der Konsole nicht so gut ist. Also die Steuerung funktioniert nicht so gut. Du aktivierst diese Bullet Time, indem du einen Stick eindrückst. Und das passiert so oft aus Versehen. Und bis du einfach alles verinnerlicht hast, du hast auch, du hast immer so Akimbo-Style zwei Waffen gleichzeitig in der Hand und kannst dann auch auf zwei Ziele gleichzeitig zielen. Und bis du das dann erstmal beherrschst, dass du dann irgendwie die linke Schultertaste drücken musst, um den einen anzuvisieren, dann guckst du in die andere Richtung, dann aktivierst du die Bullet Time, dann schießt du, dann kannst du noch treten, dann kannst du, keine Ahnung. Das ist einfach so, das macht einfach nicht so schnell Klick. Da muss man, glaube ich, lange dranbleiben, bis man das so richtig verinnerlicht hat. Deshalb, ja. Also wer so auf so eine Art Spiel irgendwie doch Lust hat, da kann man schon mal reingucken, weil es ja auch nicht so teuer ist. Aber an sich muss ich sagen, gibt's gerade so, ich finde so diese Hotline Miami-mäßigen Spiele, da gibt's halt jetzt zuhauf bessere Alternativen. Also wir hatten ja Ape Out, haben wir schon besprochen. Wir haben Katana Zero besprochen. Die haben meiner Meinung nach dann noch ein bisschen mehr gemacht mit dieser Prämisse. Mhm. So, und mein letztes Alright, Spiel.
Du bist so krass, du hast noch ein Spiel.
Aber auch alle, das war jetzt natürlich der Easy Way Out, weil My Friend Pedro habe ich auch nur ein bisschen gespielt. Und das nächste Spiel leider auch nur ein bisschen, und zwar Sea of Solitude von den Berlinern Yo Mai Studios. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen.
Ja. Jetzt bin ich gespannt, ey.
Ich kann halt noch nicht so viel zu sagen. Ich war vorher erst so, oh, vielleicht rede ich gar nicht drüber. Dann hast du aber gesagt, ey doch, ich bin neugierig, das ist cool, lass mal drüber reden. Absolut. Genau, das haben sie ja für EA entwickelt. Also es ist eines der Studios, die zu diesem Indie-Portfolio gehört von EA. Man erinnert sich vielleicht noch an diese Präsentation auf der E3, auch von letztem Jahr, wo die, ich weiß gar nicht, ist sie auch Geschäftsführerin von Yo Mai? Habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Egal, sie stand auf der Bühne. Auf jeden Fall ist sie die Game Directorin und die hat über das Spiel geredet und das halt in sehr herzigem Deutsch-Englisch. aber es war halt total charmant, fand ich. Und das Spiel es führt einen in so eine Parallelwelt, die unter Wasser steht. Man übernimmt die Kontrolle von einem Mädchen namens Kay, die irgendwie zum Monster geworden ist. Man weiß beim Anfang noch nicht so richtig, warum. Und du schipperst erstmal mit einem Boot umher und ist halt so ein bisschen Journey-mäßig. Du hast in der Ferne hast du so ein Licht, dein tuckerst du dann erstmal. Dann ja, erschließt sich so langsam die Spielwelt. Du bekommst so deine ersten Fähigkeiten, bekommst unter anderem eine Leuchtrakete, womit du dir anzeigen lassen kannst, wo du hin musst. Und dann triffst du auf Monster, die dich irgendwie beleidigen und die irgendwie böse auf dich sind. Und du weißt halt gerade noch nicht so richtig, warum. Aber letztendlich unterm Strich ist es halt ein sehr metaphorisches Spiel, das so ein bisschen um ja, Depressionen und Verlustängste und all sowas sich handelt. Soweit bin ich halt noch nicht, dass ich da viel mehr zu sagen kann. Es ist halt ein sehr exploratives Spiel, erinnert halt deutlich an solche Spiele wie Journey, dass du halt hauptsächlich die Welt erkundest und dabei so ein bisschen die Geschichte parallel erlebst. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, jetzt auch nur so ein Stündchen oder so gespielt und ich habe mir erstmal noch nichts dazu angeguckt. Ich wollte mir das einfach von Anfang an erstmal anschauen und spielen, habe mir aber keine Reviews oder sowas angeguckt und habe jetzt so ein bisschen gespielt und danach mir mal den Tenor aus dem Netz angeschaut und der ist gar nicht so positiv. Also ich glaube, keine Ahnung, was ist irgendwie so ein 70er-Titel bis jetzt. Ich muss sagen aber, dass mein erster Eindruck bis jetzt schon wesentlich positiver ist. Es ist, glaube ich, so ein Spiel, das besser funktioniert, wenn du wenn du halt auch auf so eine Art Spiellust hast. Also was es halt richtig gut schafft, ist es, dass es eine schöne Ästhetik hat und es schafft so richtig schöne Setpieces. Es gibt so Momente, ich hatte jetzt einen, wo nachher so das Wasser gespalten wird, ne, also zur Seite gedrückt wird und du hast dann so einen Gang, den du entlanglaufen kannst. Und das ist halt einfach ästhetisch wunderschön und dazu kommt dann eine tolle Musik und schon ist man in so einem atmosphärischen Modus, dass du halt da drin steckst und einfach denkst, ach ja, das ist nett, das finde ich jetzt richtig geil, da habe ich Bock drauf, ich will einfach mehr wissen, ich will mehr erkunden. Und das ist es. Man darf sich spielerisch nichts Krasses erwarten, es ist jetzt keine super dolle Herausforderung, es ist einfach dieses explorative bisschen Geschichte erleben und von der Atmosphäre mitgerissen werden. Und das funktioniert bis jetzt so für die erste Stunde echt gut. Also ich habe sehr, sehr viel Lust drauf, davon mehr zu spielen.
Cool. Ich auf jeden Fall auch. Ich werde es mir hoffentlich bald mal irgendwie auf die Konsole holen können und dann werde ich mir das auch in Ruhe anschauen. Allein schon, weil es ein deutscher Entwickler ist und ich mochte deren Auftritt damals und mag die Idee, Geschichte, auch wenn das jetzt, als du das erzählt hast, so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer klang, aber
die Metapher meinst du jetzt?
Gerne, ja.
Das habe ich auch öfter schon gehört, dass das so ein bisschen der Vorwurf ist. Ja, schon, also kennst du Papo Eyo? Das Spiel?
Ja, genau.
Daran musste ich halt so ein bisschen denken. Das war so ein Spiel, das ging um einen Jungen, also eigentlich um den Entwickler, der seinen den Alkoholismus seiner Eltern so ein bisschen verarbeitet hat, oder vielmehr seines Vaters. Und dafür hat es halt eine ganz ähnliche Metapher genommen, dass man halt einen Jungen in einer Fantasiewelt gespielt hat und der Vater wurde symbolisiert durch so ein Monster. Und das fand ich damals total toll. Also es hat mich, ist nicht so gut angekommen, das Spiel, rein bewertungstechnisch und so. Aber wenn man es gespielt hat, hat es richtig schöne Momente gehabt und war auch richtig schön erzählt, aber da war natürlich auch die Metapher von Anfang an klar. Also die Metapher ist, glaube ich, gar nicht so das Schlüsselteil, sondern vielmehr, wie dann vielleicht damit erzählt wird. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass Sea of Solitude das halt auch hinkriegt, dass man da so die richtigen Töne trifft und dass das ganze Sinnbild dafür jetzt nicht krass was Besonderes ist. Das finde ich gar nicht so schlimm. Deshalb mal schauen. Ich bleib mal am Ball und werde hoffentlich übernächste Woche mehr erzählen.
Ich hoffe doch.
Ja. Jetzt bin ich leer gesammelt, Ilias.
Okay, ja, ich auch. Wir sind auch, hey, das ist ohne Scheiß. Wir sagen immer vor einer Sendung, ja gut, oh, heute ist nicht mehr so lang. Nee, ich habe auch nicht so viel zu erzählen. Schnitt 1:20.
Wir dürfen halt nicht über den Epic Game Store reden. Ja. Ja, aber ist auch gut. Ich glaube, das ist so unser erstes großes Zwiegespräch, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Das fand ich interessant. Ist auch mal gut. Bringt ein bisschen Würze rein.
Schauen wir mal, wie wird sich das dann in Zukunft aussehen wird. Jetzt ist für heute erst einmal Schluss. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und natürlich noch mal die finale Ansage für den Support des Podcasts, dass ihr uns super gerne auf iTunes bewerten könnt. Natürlich mit 5 Sternen. Wir haben letztens unsere erste 2-Sterne-Bewertung bekommen.
What?
Und da wurde gesagt, dass ich mittlerweile sehr, sehr abgehoben bin und dass ich gar nicht mehr gehe. Es tut mir leid für dich. Dann geh halt! Nein, Spaß.
Komm zurück! Ich will, dass du hier bleibst.
Nein. Ja. Es tut mir leid, wenn es dem einen nicht gefällt, aber ich würde mich umso mehr freuen, wenn die Leute, die noch Gefallen an diesem Podcast haben, ich rede so, als ob wir unsere ganze Zuhörerschaft schon verloren haben, ihr uns nicht nur bewertet, sondern natürlich auch abonniert, sei es über euren Podcatcher oder wie gesagt über iTunes, das würde uns sehr, sehr helfen.
So, und jetzt, ich muss meine Rubrik wieder aufnehmen von letztem Mal. Ich werde wieder eine Wertung vorlesen. Es tut mir leid, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz machen. Und zwar, weil ich letztes Mal die aktuellste gemacht habe, dachte ich mir, mache ich heute mal einfach die erste, die wir hatten. Weil diejenigen, die ganz früh dabei waren, sollen natürlich auch belohnt werden. Belohnt, keine Ahnung, ob es eine Belohnung ist, aber egal. Ich lese mal vor. Starke alte, neue Stimmen von Red John. Freue mich schon nach der ersten Folge plus Bonus auf mehr von diesem Podcast. Interessante Meinungen, auf hervorragende Art aufbereitet, absolute Empfehlung. Guck mal, Ilias, der mochte uns. Und gleich noch ein.
Damals waren wir noch cool.
Ja, deshalb dachte ich mir auch, jetzt mache ich noch mal einen aktuellen, damit wir auch verstehen, dass es nicht nur 2-Sterne-Bewertungen gibt. Und zwar Fossi84 schreibt, einer meiner Top 3 Podcasts, Herzchen. Ich höre Ilias und Sebastian so gerne zu, wenn sie über Videospiele reden. Macht weiter so, ich liebe es. Vielen Dank.
Das ist sehr nett.
Also, es gibt nicht nur 2-Sterne-Bewertungen. Macht weiter. Wir sind bei 122. Sehr, sehr gut. Sehr,
wirklich?
Sehr, sehr gut. Ja, 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 ja.
Geil. Hammer.
Fantastisch. Hammer. Vielen Dank. Hattest du auch gesagt, abonnieren und so? Das ist dir letztes Mal aufgefallen.
Das habe ich auch gesagt, ja.
Sehr gut. Ich war gerade schon am Scrollen nach den Bewertungen, deshalb habe ich das vielleicht überhört. Cool.
Nein, das habe ich alles gesagt. Nochmal ein letztes Dankeschön. Macht's gut und auf Wiedersehen, wenn es wieder heißt EBXO B-Side.
B-Side. Tschüss.